Heute in CT Uplink packen wir unsere Koffer für den Urlaub und schauen, welche Gadgets man auf jeden Fall dabei haben sollte. Wir blicken in die Zukunft von Android und Google und wir zeigen, was man beim Kundenservice alles falsch machen kann, am Beispiel von PayPal. Das alles gleich bei CT Uplink.
CT Uplink.
Ja, herzlich willkommen bei CT Uplink. Wir schreiben in unserer eigenen Zeitrechnung heute CT Nummer 15, eine neue CT ist am Kiosk. Da wollen wir heute drüber reden. Mein Name ist Achim Bartschuk, mit mir sind heute dabei
Hannes Schurler,
Axel Kossel.
Ja, und der Georg Schnurer.
Ja, ich habe heute wieder drei coole, nette Gäste hier und wir wollen heute über die CT reden und vor allem das Titelthema, das hier auch schön groß zu sehen ist. Smart in den Urlaub. Da hast du dich mit beschäftigt, Axel. Was nimmst denn du mit in den Urlaub, wenn es um Gadgets geht und Technik?
Ich selber nehme hauptsächlich mein Smartphone mit.
Okay.
Sowas wie ein Notebook, was nach Arbeit stinkt, lasse ich gerne zu Hause. Inzwischen, mein Smartphone ist ja groß genug geworden inzwischen. Damit kann ich also auch mal im Web was recherchieren, wenn ich im Urlaub bin. Und das tut mir wirklich sehr gute Dienste. Und dann braucht man das Ganze drumherum, damit man es laden kann, damit man es im Mietwagen an die Scheibe machen kann zum Navigieren und so. Oh, das ist dann schon ein kleines Päckchen, was ich da immer in meinen Koffer reinstecke.
Ja, und du hast dich auch damit beschäftigt, was nicht nur was für Gadgets dabei sind, sondern was auf dem Gadget eigentlich drauf sein muss. Also was auf deinem Smartphone dabei ist. Und hast so ein bisschen in die Karten geguckt, was da so möglich ist.
Ja, also erstens mal haben wir uns natürlich allgemein Apps angeguckt, die wichtig sind für den Urlaub. Weil was zu Hause nützlich ist, kann unterwegs, wirklich sehr viel nützlicher sein. Also wenn es zum Beispiel darum geht, einen Mietwagen zu suchen oder eine Taxi-App. Ne, zu Hause kann ich auch das Taxi mit dem Telefon rufen. Im Urlaub weiß ich womöglich gar nicht im Ausland, wo ich anrufen muss. Wenn ich eine universelle Taxi-App habe, komme ich schnell dazu, mir einen Wagen zu ordern. Also das ist unterwegs unheimlich hilfreich. Dann kommen natürlich diese ganzen Geschichten dazu vom Reiseführer über Sprachführer und so weiter. Also das Gerät lässt sich heute wirklich zum universellen Urlaubshelfer ausbauen. Gezielt haben wir dieses Mal drauf geguckt, das Thema Karten, Navigieren, Wandern, Fahrradfahren. Ich habe selber im April schon einen größeren Urlaub gemacht. Und zur Recherche, genau. Also für dieses Urlaubsthema muss man dazu sagen, wir fliegen nach Hawaii, wir fliegen nach Australien. Mindestens 6, 8 Leute sind ein halbes Jahr unterwegs, ehe wir so ein Titelthema dann fertig haben.
Wovon treibt der Kossel nachts eigentlich?
Und nein, aber ich habe halt zufälligerweise da einen Osterferienurlaub gemacht und da hatte ich das Problem halt, man will ja nicht fürs Internet im Urlaub einen Haufen Geld ausgeben und Mobilfunk ist immer noch teuer.
Du fängst gleich an von wegen, dann kann man mal nachgucken und so und ich kenne auch einen Haufen Apps, die ich richtig gerne im Urlaub benutzen würde, aber die brauchen halt alle Internet und das ist so unglaublich teuer immer noch, oder?
Ja gut, das ist, du hast verschiedene Möglichkeiten, also du kannst entweder versuchen, im Hotel WLAN zumindest mal nachzugucken und dann halt zu gucken, dir Sachen runterzuladen, die du offline nutzen kannst. Viele von diesen Geschichten und insbesondere eben auch die Karten-Apps bieten die Möglichkeit, dass du dir vorher schon zur Offline-Nutzung was vorbereitest. Musst du natürlich so ein bisschen mit Bedacht machen, ne? Nicht unbedingt gleich den Speicher vom Handy mit der ganzen Welt vollmüllen, aber wenn du weißt, hier Norditalien, da kann ich ja dann so ein bisschen zusammensuchen, was wird mir wohl unterwegs nutzen. Und aber im nächsten Schritt würde ich halt immer empfehlen, wenn man jetzt unterwegs dann im Urlaub Radfahren will, wandern will oder so, dann macht man sich vorher schon ein bisschen Gedanken, sucht sich ein paar schöne Touren aus. Da gibt es im Internet jede Menge Quellen dafür. Und das kann man sich auch gleich aufs Handy holen. Und dann hat man praktisch den perfekten Wanderführer, Fahrradführer schon mit im Urlaub dabei.
Du hast gesagt, so Karten, viel Platz. Wie viel braucht denn so eine Karte? Also kann man da pauschal was sagen?
Also wir haben ziemlich viel jetzt mit OpenStreetMap gemacht, einfach weil das sind die kostenlosen Karten. Und wenn ich da eine halbwegs vernünftige Karte mit genug Details für die ganze Welt haben will, ganze Welt kann ich jetzt nicht sagen. Europa würde ich sagen, sind so 1,5 Gigabyte, 1,7 Gigabyte.
Ne? Dann hat man auch verschiedene Zoom-Stufen und so?
Da hast du verschiedene Zoom-Stufen. Also ich sag mal so 15, 16 sollte man haben. haben, wenn man auch so ins Gelände möchte mit der Karte, ne? Weil sonst man will ja auch die kleinen Wege sehen und so ein paar Merkmale am Weg. Mhm. Und dann kommt man wirklich so doch in anderthalb Gigabyte-Bereich und deswegen sollte man sich vorher überlegen, will ich das wirklich oder reicht mir nicht einfach, also die Karten sind meistens sehr gut segmentiert, also wenn ich eine richtige Downloadquelle habe, dann kann ich sagen, ich möchte in das Land, teilweise auch in die Region, Westalpen, Ostalpen, da gibt es dann spezielle Pakete, die ich mir runterlade und dann bin ich für den Urlaub eigentlich gerüstet.
Ich kann nur mal so aus eigener Erfahrung, also das klingt jetzt echt ziemlich simpel, so als würde man es einfach nur runterladen und könnte es fast so wie ein Google Maps oder so benutzen. Ich fahre halt seit kurzem ein bisschen mit dem Mountainbike und so, habe mir da dann halt dementsprechend Karten runtergeladen, weil man im Gebirge auch oft einfach kein Google Maps oder keine Internetverbindung hat. So. Und wo ich am Anfang erstmal hängen geblieben bin, ist an den Apps selber. Also man findet ja, du meinst ja, in Foren und so findet man oft so OpenStreetMap-Karten, auch Spezialkarten. Aber dann dafür halt eine App zu haben, die halt eh nicht komfortabel wie die kommerziellen Anwendungen funktioniert, das daran bin ich am Anfang echt frustriert gescheitert, weil es einfach von der Bedienoberfläche ist es zu kotzen einfach nur.
Ja.
Also was, habt ihr da jetzt Apps auch rausgesucht, die irgendwie mit denen mithalten können? So? Also,
ja, also ich persönlich komme am besten zurecht mit Locus Maps.
Ah ja.
Oder Locus Map auf Android und Maps 3D auf dem iPhone. Mhm. Die haben sich beide so in der Handhabung als relativ gut erwiesen, recht einfach erwiesen. Wobei am iPhone habe ich natürlich das Problem, während ich bei Android problemlos Daten draufschaufeln kann. Beim iPhone ist das ja mal ein bisschen schwieriger. Das heißt, quasi das Portal, wo ich mir meine Touren runterlade, das ist fest vorgeschrieben. Da lege ich mir halt bei EveryTrack meinen Account an und pack da GPS-Daten rein zu Touren und so weiter und kann die dann von da direkt aufs Handy runterholen und mir dann auf dem iPhone dann den Ausschnitt machen und die Karte runterladen. Also das geht dann wieder relativ einfach. Was natürlich immer ein bisschen Problem ist, ist die Navigation unterwegs. Also diese Apps sind, was jetzt Turn-by-Turn-Navigation, insbesondere mit Sprachsteuerung angeht, nicht unbedingt führend, sage ich mal. Zu Fuß allemal ausreichend, das ist kein Problem.
Gesagt, ja,
nicht ja, unbedingt also, führend. Ne, wenn ich zu Fuß unterwegs bin, habe ich ja Zeit, da kann ich mal gucken. Und dann, wenn der jetzt 50 Meter zu früh ansagt, dann gucke ich und dann sehe ich, wo ich auf der Karte bin, das geht schon. Beim Radfahren ist es natürlich schon ein bisschen schwieriger, weil da bin ich einfach schneller unterwegs, da müssen die Anweisungen präzise kommen. Und diese Anweisungen werden halt häufig, also gerade so.
Oder beim Autofahren, ne?
Ja, beim Autofahren ist es noch extremer. Also, aber fürs Autofahren sind diese Apps dann wirklich nicht geeignet. Da sollte ich dann eine Autonavigation haben. Okay. Aber es geht jetzt darum, ich will mit dem Fahrrad durch den Wald fahren, also gerade jetzt mit Mountainbike ein bisschen so über die Waldwege nageln und da muss ich dann schon recht präzise wissen, wann ich abbiegen soll, weil ich doch auch mitunter ein bisschen schneller unterwegs bin. Und wenn es dann halt irgendwie 50 Meter zu früh oder zu spät kommt mit der Ansage, das ist dann schon ein bisschen schwieriger.
Also ich habe mir da völlig angewöhnt, ganz ohne diese Ansagen zu fahren. Also ich fahre ja relativ viel mit dem Fahrrad und auch mit diesen Navigationslösungen. Und ich fahre inzwischen ganz ohne Ansage, sondern ich gucke halt einfach, ich stelle das Gerät so ein, dass es meinem Wegpunkt folgt. Mhm. Und ich versuche immer schön ordentlich auf dem vorher gespeicherten Wegpunkt zu bleiben. Das geht auch, wenn man das Handy mit einem einigermaßen großen Display hat, geht das eigentlich auch ziemlich gut.
Und dann guckst du währenddessen immer wieder drauf.
Ich gucke ab und an mal drauf, hat den großen Nachteil, dass natürlich das Display dauernd an sein muss. Ja. Deshalb hat mein Fahrrad natürlich auch eine Energieversorgung dafür. Ist auch ein Projekt, was wir in CT schon hatten. Gerade vor kurzem hatten wir einen sehr schönen Test dazu. Forumslader, sage ich jetzt nur mal so als Stichwort, ist
ein schöner Variante. Kann man über den Dynamo mittlerweile laden.
Genau, das läuft über den Nabendynamo und geht auch sehr komfortabel. Wenn man sich das einmal ans Rad gefummelt hat, ist eigentlich das Thema Energieversorgung für so ein Smartphone erledigt.
Muss man mal ein bisschen gucken. Also ich erinnere mich schon, dass die Geräte halt super viel Strom saugen, wenn Display an ist, wenn GPS an ist. Wäre sogar die Frage, oder muss man fast gucken, dass der auch wirklich genügend Saft dann bietet für das
andere Gerät. Also man zu Hause ausprobieren, unterwegs ist es dann extrem ärgerlich, wenn das Display dunkel wird und ich gestehe, ich habe eine Ersatzbatterie dabei, also einen Ersatzakku für das jeweilige Handy, einfach nur für den Fall, dass es der Lader unterwegs nicht mehr schafft. Und dann gibt es ja auch diese netten Powerbanks, die man mitnehmen kann. Also das ist auch noch so ein Notnagel, den man da einschieben kann, um dann die letzten zwei Stunden noch zu überleben.
Also da muss man sagen, da geben wir im Heft auch Tipps zu, gerade also was man so rund ums Handy mitnehmen muss und Stromversorgung Rauchen ist natürlich ein Thema. Ne? Ja. Also im Mietwagen habe ich auch schon das Problem, wenn ich dummerweise für einen Zigarettenanzünder keinen Adapter mitgenommen habe. Autonavigation ist eben halt auch, frisst den Strom weg. Und da ist es dann doch günstig, man hat sich vorher überlegt, was man mitnimmt. Und Powerbank ist halt das Stichwort. Leider nicht jedes Handy kann man einfach mit einem Ersatzakku ausrüsten. Also ich finde das auch toll, wenn man so ein Handy hat, wo man einfach den Akku wechselt und dann ist das wieder frisch. Aber zur Not muss man halt so ein Ding dran stöpseln oder man hat so eine große Powerbank, macht hier mit zwei Klett, also mit so einem Klettklebeband das zusammen und hat dann nur ein kurzes Kabel, dann kann man das auch bequem weiter in der Tasche mit
sich führen. Also das muss ja, ich wollte gerade sagen, also von wegen Akku einfach mitnehmen, so gerade auf dem Fahrrad, dann musst du das Ding wieder irgendwo ranfriemeln oder eine Rolle Gaffer oder so mitnehmen.
Ja, Gott.
Probiert man deshalb besser mal zu Hause aus. Ja.
Also ich hatte ganz kurz noch dazu, ich hatte letztens ein Schlüsselerlebnis wirklich. Ich war halt im Wald mit dem Fahrrad unterwegs und dann nach 3,5 Stunden oder so war halt schon der Akku auf 5% runter durch die Navi. Hab dann aber das Display ausgemacht und nur noch die Sprachnavigation angehabt. Und ja. Das Teil hielt echt noch locker 3 Stunden durch. Also das Display war da wirklich der Knackpunkt.
Ja, das ist halt das Ding. Klar, das Display saugt am meisten am Akku, aber wenn die Sprachsteuerung muss dann halt auch sehr, sehr präzise kommen. Ne?
Ja, also gut, klar, ja. Aber zur Not, es geht. Also ja. Und dieses zum Beispiel GPS saugt offensichtlich weniger Strom, als man denkt.
Ja.
Du hast es jetzt vorhin so nebenher gesagt, ist super, wenn man das vorher vorbereitet. Jetzt mal angenommen, ich fahre irgendwie, habe die Karten von Norditalien dabei, merke, es regnet die ganze Zeit und fahre jetzt dann doch nach Süditalien. Da habe ich ja doch das Problem, irgendwie vielleicht doch mal per OMTS welche Informationen, ein bisschen was runterzuladen. Und du meintest, es ist sau teuer. Die Frage, es würde mich jetzt auch mal interessieren, ist es denn noch so teuer? Weil in Europa gibt es ja auch, was so Tarife angeht, eigentlich so ein bisschen angleichen.
Ja, also wie schlimm ist denn das? Richtig günstig wird es erst Ende 2015 sein. Also es gibt da so einen Plan von der EU, wie die Roaming-Preise langsam abgeschafft werden, also dieses Melken der Urlauber sozusagen. Und das wird bis Ende 2015 dauern, bis man da wirklich sagen kann, jetzt kann man das Handy auch im Ausland benutzen. Mhm. Vorher muss man sich einfach informieren und gucken, was man tut. Also solange man in Europa unterwegs ist, aber auch oft im Ausland, also im außereuropäischen Ausland, kann man sich eine SIM-Karte kaufen vor Ort. Quasi so eine Prepaid-SIM-Karte, wie man sie auch von uns bei uns kennt, nur eben halt im jeweiligen Urlaubsland und tauscht die Karten aus. Das heißt, man ist natürlich nicht mehr unter seiner alten Nummer erreichbar. Außer man hat natürlich ein Dual-SIM-Handy. Das sind die Reiseprofis, haben das inzwischen alle in der Redaktion. Das heißt, ich habe einmal meine Sprach-SIM drin, um mich anrufen zu lassen, wie bisher. Und eine Daten-SIM extra fürs Ausland, um da eben mit den Preisen vor Ort, da zahle ich für 14 Tage Flatrate uneingeschränkt sozusagen im Schnitt so 20 Euro. Also das ist nicht viel anders als bei uns. Das geht dann ganz gut. Aber wie gesagt, wenn man nur eine SIM drin hat, ist man halt nicht unter seiner normalen Nummer erreichbar.
Kann ja auch ein Vorteil sein im Urlaub.
Oder so, genau. Und gut, die andere Möglichkeit ist eben, dass man sich WLAN-Hotspots sucht oder eben Hotel-WLAN nutzt. Bei WLAN sollte man sich aber halt immer bewusst sein, das ist nicht unbedingt die sicherste Sache. Also ob das jetzt über verschlüsseltes WLAN oder offenes WLAN geht, spätestens der Betreiber des WLAN-Punktes hat gewisse Möglichkeiten zu gucken, was ich da mache. Und da kann man sich einigermaßen absichern, indem man sich zu Hause am Router ein VPN einrichtet und dann quasi erstmal zu Hause auf den eigenen Router geht und von da, also in einer verschlüsselten Verbindung, die keiner abhören kann, und von da aus dann ins Internet.
Mhm. Och, nicht ganz unkompliziert, aber
ist nicht ganz, kommt drauf an. Also ne, wenn man zum Beispiel eine Fritzbox hat und ein Android-Handy, dann geht das relativ problemlos. Hat man dann ein iPhone und eine Fritzbox, wird es schon erheblich schwieriger. Und bei anderen Routern, da kann auch sein, dass man da mal noch etwas länger an der Doku wälzen muss, bis man das dann aufgesetzt hat. Kann man auch zu Hause ausprobieren. Oder man ist bequem und lässt sich eine ausländische SIM-Karte nach Hause schicken. Es gibt, kann man bei eBay oder sonst irgendwo bei Händlern bestellen. Zahlt natürlich einen erheblichen Aufschlag, also im Land selber ist es meistens billiger. Aber da darf man einen Fehler nicht machen und die SIM-Karte zu Hause ausprobieren. weil viele Provider schalten dann nämlich den Datenservice ab, wenn man im Ausland die Karte in Betrieb nimmt, um einen vor Kosten zu schützen. Und ja, dann ist man im Ausland und das Datennetz funktioniert nicht und man fragt sich, warum. Und dann ist es relativ schwierig, also wenn man dann in Thailand unterwegs ist oder so, und dann hat man zwar vielleicht sogar noch einen Zettel, wo alles draufsteht, wie es geht, aber den kann man im Normalfall
dann nicht lesen. Aber das ist ja auch Glückssache, also da muss ich ja quasi blind dorthin fahren und weiß dann erst, ob die SIM-Karte überhaupt funktioniert. Ne?
Also wenn man fliegt, kann man das relativ einfach machen. An den meisten Flughäfen gibt es inzwischen schon große Stände, wo steht Free Wi-Fi oder Cheap Wi-Fi oder irgend sowas. Da geht man hin, schießt sich so eine Karte und ich hatte das also gerade in Asien, geht das relativ einfach. Die bauen das auch direkt rein in das Smartphone und schalten auch alles frei, sodass man sich da gar nicht mehr durch die chinesisch, japanisch oder wie auch immer geartete Bedienungsanleitung quälen muss. Okay. Das ist relativ problemlos möglich. Also.
Okay, ich würde zum Schluss würde ich nochmal wissen, wir haben jetzt also Smartphone im Urlaub, was sind denn so eure Sachen, die auf jeden Fall aus dem Smartphone, wenn ihr noch ein Gerät mitnehmen dürft, was wäre es denn,
Hannes? Gerät noch. Abgesehen mal von der Digitalkamera nehme ich eigentlich mit Absicht nichts davon mit.
Okay.
Weil wenn ich halt so eine Reise irgendwie, die 3-4 Wochen geht, plane und da halt auf wirklich nach eigenem Plan reise und so, dann wünsche ich mir manchmal ein Smartphone, aber genieße es halt auch oft einfach mit Karte und rumfragen, mich da durchzuorientieren. Okay. Und Filme oder keine Ahnung, Apps, Entertainment und Kommunikation brauche ich, genau das will ich halt im Urlaub nicht haben.
Okay, du bist ja...
Sondern eher analog unterwegs.
Okay, du bist ja sehr analog unterwegs. Ja. Georg, wie sieht es bei dir aus?
Ja gut, ich bin auch weitestgehend analog unterwegs. Bei mir ist es ganz klar, ich mache meistens Fahrradurlaub, also muss natürlich mein Ladegerät an dem jeweiligen Fahrrad dran sein. Das Smartphone muss groß genug sein, also so 5 Zoll Diagonale, damit ich was drauf sehen kann. Und dann kommt noch eine klassische Kamera mit, weil ich finde Smartphone-Fotos immer noch so ein bisschen bedürftig.
Sagen mit klassisch mal meinst du aber nicht klassisch analog, oder?
Nein, das ist so ein Mini-Teil, eben auch klein, weil fürs Fahrrad, man hat da wenig Platz, man will wenig Gepäck mitschleifen und dann nicht eine Packtasche alleine voller Elektronik mit sich rumziehen, das brauche ich nicht.
Axel, bei dir?
Ja, also das Smartphone, habe ich schon gesagt, und das ersetzt mir inzwischen dadurch, dass es so groß geworden ist, andere Geräte wie E-Book-Reader oder sowas. Okay. Also das ist wirklich so mein zentraler Computer. Ja, und Digitalkamera muss auch mit. Ich bin ja ehemaliger Digitalkamera-Süchtiger und habe schon vor 10 Jahren angefangen, in Digitalfotografie zu investieren. Inzwischen bin ich ein bisschen runtergekommen, habe auch gelernt, es ist besser, wenn die Kamera kleiner ist und man nicht einen riesen Fotorucksack überall mit sich rumschleppen muss. Fotografieren und eben Internetzugang, das sind für mich die beiden Punkte. Ich bin nicht so puristisch im Urlaub und bin auch nicht so der Aussteiger im Urlaub. Also die Bequemlichkeit und der Nutzen steht für mich dabei wirklich im Vordergrund.
Es ist interessant, dass du sagst, E-Book wieder nimmst du inzwischen auch nicht mehr mit wegen des Smartphones, weil das ist für mich das eine Ding, was ich auf jeden Fall mitnehmen würde. Weil das Lesen ist mir eigentlich noch am wichtigsten und dann muss ich halt auch eigentlich kein Netzteil mitnehmen. Also je nachdem, wie lang der Urlaub ist.
Also für mich also 2 Wochen hält das Ding dann schon durch,
ne? Ja, ne? Also bei mir ist es eher der E-Book-Reader, weil dann kann ich auf jeden Fall lesen und muss mir darüber keine Gedanken machen. Naja, doch sehr ein bisschen unterschiedliche Urlaubsprofile, sag ich mal. Okay, kommen wir von den schönen Themen vom Urlaub zu den harten Arbeitsthemen.
Oh, ich finde das Thema auch schön.
Google macht ja inzwischen auch jedes Jahr eine Entwicklerkonferenz, die heißt Google I.O.
Genau.
Die war jetzt gerade und da hat Google einen Haufen Sachen rund um Android eigentlich vor allem vorgestellt. Mhm. Du hast dich damit so ein bisschen auseinandergesetzt, ja, Hannes.
Genau, also das ist so... eins der beiden großen Events immer von Google jedes Jahr. Eigentlich eine Entwicklermesse, wie du schon sagtest. Also halt auch immer viel an Entwicklerwerkzeugen und Leute, die halt Apps entwickeln. Aber am Anfang bei der Eröffnungsveranstaltung kommt halt auch immer so ein bisschen Kram für Consumer, also für unser eins quasi raus. Und dieses Jahr war das Highlight Android L. Also...
Geiler Name.
Ja, absolut. Ja. Also dazu muss man erklären, Google Nummeriert ja quasi die Android-Version zwar einerseits mit einer klassischen Versionsnummer, 4. irgendwas und so weiter, und andererseits aber auch mal mit einem Buchstaben und dann einer dazugehörigen Süßigkeit. Also bei K war es jetzt KitKat, da haben wir auch noch Werbung gemacht, und bei L weiß man es jetzt halt noch nicht.
Haben, die haben, noch, haben noch keinen Werbepartner gefunden.
Ja, wahrscheinlich, ja. Also irgendwie gemunkelt wird, glaube ich, Lime Pie oder sowas. Aber stimmt, ja. Ich weiß es nicht. Mal gucken, was da rauskommt. Mir fällt doch jetzt kein Produktname.
Lion,
stimmt, ja.
Stimmt. Aber das wäre jetzt Lollipop,
fände ich gut. Lollipop wäre eigentlich total naheliegend, cool. Ja, genau. Ja, aber also jetzt nur ganz kurz zum Namen, um abzuschließen. Man weiß noch nicht, ob es 4.5 wird oder 5.0 und wie das Ding dann komplett heißt. So, das ist so ein kleines Geheimnis noch, was eigentlich völlig nebensächlich ist. Aber sie haben halt schon mal das vorgestellt, und die größte Änderung an dem System ist eigentlich das Design. Also sie haben es so ein bisschen wie Apple bei iOS 7 gemacht. Wenig technische Änderungen, dafür aber halt das Design nochmal überarbeitet. Das erinnert auch ganz stark an iOS 7. Also alles ist jetzt zweidimensionaler und mit klaren Farben, klaren Abgrenzungen, keine Übergangseffekte etc.
Wir haben es ja schon auf dem Gerät drauf. Willst du einfach mal ein bisschen zeigen? Ja.
Bevor ich meinen Mund fusselig rede, kann ich das hier mal zeigen. So, das ist jetzt ein Nexus 7. Also man muss dazu sagen, heute ist die, beziehungsweise vor ein paar Tagen für euch, ist die Developer-Version rausgekommen. Das heißt, wenn man einen Developer-Account hat, kann man sich die schon runterladen, einen Entwickler-Account.
Und oder wenn man auf irgendeiner Website im Internet guckt, ja, wo über Android genau berichtet.
Also auch. Es gibt da so diverse Foren, wo man das bekommt. Und auf seinem Gerät kann man es schon mal spielen. Hier das Nexus 7 damit. Man sieht schon mal, den Sperrscreen ist ein bisschen anders halt. Man kann es anders entsperren. Und es gibt mehr Notification jetzt hier. Also wir haben jetzt hier einen Screenshot gemacht, aber da könnten jetzt auch Nachrichten oder so erscheinen. Und wenn man es dann entsperrt, sieht erstmal alles so genauso aus wie sonst. es liegt eher in den Details. Also beispielsweise hier an den Knöpfen unten, die haben halt ein neues Design. Home-Button, Zurück-Button und Task-Wechsel-Button. Also zwischen den Apps kann man ja da wechseln mit diesem Button. Und da hat sich nämlich einiges getan. Früher sind die zuletzt verwendeten Apps sind dann hier in einer Reihe erschienen, was eigentlich ziemlich praktisch war, wenn man das Ding aufgemacht hat und die letzten 5 Apps mit einem Fingertipp öffnen konnte. Mochte Google nicht mehr, deswegen haben die jetzt hier so eine Animation wie in so Karteikarten angelegt. Und dadurch kommt man eigentlich nur noch an die 2, 3 letzten Apps ran und muss dann zu den anderen hinblättern. Sieht ein bisschen schicker aus, finde ich persönlich eher unpraktisch. Aber mal schauen, wenn es jemandem gefällt, meinetwegen. Und ansonsten, wie gesagt, sind halt hauptsächlich Designänderungen. Also jetzt, wenn man die Notification Bar ist ein bisschen anders. Und wenn man dann hier in die Optionen geht, so, dann sieht man erstmal dieselben Einstellungen wie immer, aber die sind jetzt halt anders angeordnet. Also da sind jetzt 2 Kacheln nebeneinander.
Ich finde es auf den ersten Blick super unübersichtlich. Ja, also oder unübersichtlicher als vorher.
Genau. Also das wird nochmal auf dem Smartphone wahrscheinlich anders sein. Da wird dann wie früher halt eine Reihe, eine Option sein. Aber alles nichts Großartiges, ne? Was noch mit drin ist jetzt, ist angeblich ein Battery Safer. Mhm. Der wird nichts voraussichtlich nichts anderes machen als die Dinger, die man auch schon von Samsung und HTC kennt. Also ab einem bestimmten Akkustand bestimmte Hardware und bestimmte Software abschalten. Sprich, das Display ein bisschen dunkler machen, WLAN abschalten, wenn man möchte und so weiter und so weiter. Also auch kein Hexenwerk. Aber alles natürlich noch erstmal, wir hatten jetzt auch nur wenig Zeit, das uns das anzugucken. Vielleicht macht Google noch mehr, aber bislang sah das auf der Präsentation so aus.
Genau, kommt aber dann auch, ist jetzt noch die Entwickler...
Kommt im Herbst, okay. Also jetzt ein halbes Jahr ungefähr noch Zeit, und dann gibt es vielleicht auch neue Hardware. Also es gibt ja immer noch diese Nexus-Geräte von Google mit diesem puren Android drauf, und vielleicht kommen da auch dann neue. Also vielleicht stellen die das zusammen vor, so macht es ja Apple auch, die haben ja jetzt auch schon iOS 8 angekündigt, und dann im Herbst zu den iPhones kommt dann auch wirklich die Version, und es liegt halt nahe, dass Google das wahrscheinlich auch genauso macht.
Eigentlich bisher ein bisschen... Fast ein bisschen wenig.
Ja,
gibt es denn noch irgendwie andere Sachen bei Android L? Ich habe irgendwie gehört, dass sie die von Dalvik umstellen wollen. Irgendwie
genau, die, also die Laufzeitumgebung wird umgestellt. Das hieß bislang immer Art. Und,
Dalvik?
Nee, jetzt, genau, andersrum. Es hieß bislang immer Dalvik und jetzt stellen sie auf Art um. Das Einzige, was wirklich wichtig ist so für den Konsumenten, ist eigentlich, dass jetzt 64-Bit unterstützt wird. Also 64-Bit-Prozessoren und dadurch auch mehr als 3,8 Gigabyte Arbeitsspeicher. Also es könnte jetzt passieren, dass irgendein Hersteller dann Geräte mit mehr als 3 GB Speicher raus.
Ja, ich habe gehört, dass auch die Performance bei Apps unter Umständen, wenn die angepasst sind, steigern kann.
Ja, also der Kollege Stefan Portek hat das mal in der CT untersucht und es ist nichts, was man irgendwie merken würde.
Wobei natürlich dann die Apps auch noch, also müssten dann
wahrscheinlich auch angepasst werden. Ja klar, die werden noch ein bisschen angepasst. Angeblich ist der Aufwand recht gering für Developer. Aber also es ist jetzt wirklich nichts, was einen wirklich umhauen wird als Konsument. Das war aber auch nur ein kleiner Teil von dem, was sie vorgestellt haben.
Also, oh Gott. Was kommt noch?
Also es kam ganz viele Kleinigkeiten. Mhm. Es war halt erstmal dieses Android L. Zu dem Design kurz, wer Google Now kennt, der kennt eigentlich auch schon dieses Design von Android L, dieses neue.
Okay.
Dieses Design, das soll sich jetzt auch über die Desktop-Anwendung, also über Google Drive, Gmail etc. hinziehen. Bei Chromebooks wird es auch drauf gebügelt, das Design. Ist in Deutschland eher unpopulär, das sind ja so spezielle Notebooks von Google. Und das soll sich einfach über die gesamte Produktpalette halt dieses Design ziehen. Und was ich eher interessanter fand, war, dass Google ist immer mehr, also immer in immer mehr Lebensbereiche quasi vorstößt. Also es gab jetzt so ein Projekt, was vorgestellt wurde, das hieß Android Auto fürs Auto. Und da ging es darum, dass das Smartphone in den Autos in dieses Infotainment-System mit eingebettet wird. Also man verbindet das Smartphone mit dem Infotainment-System. Ob das über Kabel oder kabellos passiert, ist noch nicht so ganz klar. Und hat dann halt diesen Touchscreen von einem modernen Infotainment-System, der aber nur als Bildschirm und Touch-Eingabe für das Smartphone dann fungiert. Also die Apps laufen alle auf dem Smartphone. Und der Bildschirm ist dann halt in dem Auto und da läuft dann die Navigation oder irgendwelche Messenger-Apps, Musik-Apps, was auch immer. Genau, ja. Und also verschiedene Lebensbereiche, wie gesagt, einerseits Auto. Dann gibt es jetzt noch Android TV, also der dritte Vorstoß im Prinzip von Google auf den Fernseher zu kommen. Es gab ja diesen ersten Google TV, der ist ja total gefloppt. Jetzt gab es Chromecast, der an sich so ganz cool ist, aber es noch nicht so viele Anwendungen gibt, also diesen HDMI-Stick. Mhm. Und jetzt soll quasi diese Funktion von Chromecast soll schon in Fernseher und Set-Top-Boxen und so integriert sein. Also, dass man, wenn man sich einen neuen Fernseher gekauft hat oder einen Receiver oder so, kannst du mit deinem Android-Phone einfach über einen Button, kannst du die Musik draufschmeißen oder die Videos oder was auch immer, ohne dass du diesen Stick dann noch brauchst.
Will man das eigentlich die ganze Zeit irgendwie alles von Google? Wenn du bist ja bei uns auch viel mit Autos. Also ich finde es ja schon so ein bisschen gruselig, dass irgendwie, ich meine, klar will Google das, finde ich total spannend für die Firma. Aber irgendwie ist es doch, also ich finde es.
Also für den Autobereich muss ich sagen, das Smartphone habe ich auf jeden Fall. Und jetzt kaufe ich mir ein neues Auto. Wenn ich sowas Ähnliches, also was Navigation angeht, Musikstreaming und so weiter, was ich eigentlich gerne im Auto hätte, wenn ich mir das kaufe mit dem Auto, da zahle ich 3.000 bis 4.000 Euro dafür. Und das sind alles Dinge, die ich hier schon habe. Mhm. Deswegen finde ich eigentlich die Lösung, dass das Auto sozusagen ein Terminal fürs Smartphone ist, ganz clever. Vor allen Dingen, das Auto fahre ich vielleicht 5 Jahre lang. In 5 Jahren habe ich bestimmt nicht mehr dieses Smartphone, weil die Entwicklung geht ja weiter. Das heißt, bessere Hardware kann ich mir einfach nachkaufen, indem ich ein neues Handy kaufe und hoffe natürlich, dass der Standard bis dahin Bestand hat und ich immer noch quasi die Apps steuern kann übers Auto. Die Idee finde ich also ganz clever eigentlich. Und Google hat es ja nicht erfunden, Apple versucht das ja auch, Opel macht es schon mittels spezieller Apps, die man halt aufs Telefon drauf macht, die diese Verbindung zwischen Smartphone und Car Infotainment herstellen. Dass es da einen Standard gibt von dem quasi Systemherstellern Google und Apple, ist eigentlich sehr vernünftig.
Also man muss auch dazu sagen, dass Google irgendwie so eine Initiative, so eine Gruppe gegründet hat. Und da sind ja eigentlich alle großen Autohersteller drin, oder?
Abgesehen von Kleinigkeiten wie Mercedes, BMW und Porsche
momentan. Ja. Die Folie war komplett voll mit irgendwelchen.
Ja, die Folie war voll. Und es sind auch viele große Hersteller dabei. Ja. Ich denke, dass die auch nachziehen. Das Problem ist, dass die teilweise schon eigene Lösungen entwickelt haben.
Ja.
Das ist das Problem. Für die Autohersteller ist das Problem, dass diese Smartphone-Firma, also Computerfirma allgemein, die hüpfen ja hin und her und machen dauernd was Neues. Die Automobilbranche entwickelt sich normalerweise ein bisschen langfristiger und gleichmäßiger. Mhm. Da ist es immer so ein bisschen das Problem, wenn da gleich wieder was Neues kommt, mache ich das jetzt mit oder mache ich das nicht mit? Das wird sich schon finden. Jetzt hat man natürlich das Problem damit, will ich Google auch noch auf der Straße unter meinem Fahrersitz haben sozusagen. Aber ich meine, jeder, der ein Smartphone sowieso mit dem Auto hat, der braucht sich dann darüber auch nicht mehr aufzuregen, also, ob das jetzt ins Infotainment-System also eingebunden ist.
Das ist aber schon noch ein Unterschied, ob es halt wirklich Zugriff auf das Auto hat. Und also
gut, aber das wird es ja auch nicht zwingend haben. Also ich meine, das wird jetzt nicht dadurch eine Schnittstelle
auf das die werden die Fahr- Hersteller nicht mitmachen, weil die Hersteller sind alle im Moment auch dabei, die bringen alle ihre Autos auch online. Das heißt, da ist jetzt keine Breitband-Internetverbindung, sondern da ist so ein SIM-Modul drin für diese Notrufsysteme und so weiter. Und die sind also diese ganzen Fahrzeugdaten, wie fährt der und was macht er mit dem Auto? Das wollen die Autohersteller haben, werden die nicht Google geben wollen. Weil also die Leasingbank, die möchte wissen, wie fährst du deinen BMW? Ist der Schrott, bis du den wieder zurückgibst oder pflegst du den ordentlich und so. Versicherungen wollen das natürlich auch wissen. Ja, ja, die wollen wissen, wie fährt der? Was ist der für eine Risikogruppe?
Mit wie viel Promille?
Ja, genau. Ja, das geht ganz anders. Das ist, wenn du nachts fährst, bist du Risikogruppe. Wenn du viel in der Stadt fährst, bist du Risikogruppe und so weiter. Ne?
Also das generell, wenn du Auto fährst, bist du eigentlich Risikogruppe?
Okay.
Wenn du Fahrrad fährst, bist du...
Wenn das Auto in der Tiefgarage steht, dann ist klar. Aber ne, also da sind wirklich ganz andere Leute als Google hinter den Daten her. Und die Autohersteller werden keine Datenbrücke zu Google schlagen wollen, sondern es geht ja hier, geht es mehr so um die Bedienbarkeit. Also natürlich die Apps, die auf dem Handy laufen, die geben auch ihrem Hersteller bzw. an Google die Daten weiter. Aber das macht es heute schon. Ne?
Also ich meine, wenn das wirklich zu einem Killer-Feature wird, dass jeder halt unbedingt Google Auto in seinem Auto haben möchte, dann stehen irgendwann die Hersteller auch unter Druck und stehen vielleicht so weit unter Druck, dass sie das halt die Bedingungen von Google eingehen müssen. Das ist klar, das ist jetzt noch lange nicht der Fall und das ist auch eine Dystopie, aber für mich wäre das absolut so denkbar.
Also für die das ist in anderen Bereichen auch schon so für passiert. Für die Hersteller ist es ein Riesenproblem, weil jetzt kommt einer, der hat ein iPhone und der will natürlich iPhone in the car haben und nicht Google. Und dann hat er seinen Wagen bestellt und kriegt den und ein Vierteljahr später hat er sich aber doch überzeugen lassen, dass jetzt doch ein Android-Handy hat und dann kommt er wieder an und sagt, ich will jetzt aber, dass das
mit dem Android-Handy geil für den Hersteller. Dann kauft er nach einem Jahr, kauft er ein neues Auto.
Das wär die ideale Lösung.
Okay, ich glaube, das wird noch ein spannendes Thema.
Ja, also noch ganz kurz, du bist nämlich auch auf die Versicherung zu sprechen gekommen. Es gab noch eine dritte Sache, die Google nämlich vorgestellt hat, dieses Android Fit. Da ist auch noch nicht so ganz klar, was es genau wird, aber es zielt halt auf Körperdaten, auf Gesundheitsdaten etc. ab. Und das Ganze soll natürlich in der Cloud gesammelt werden bei Google. Und passend dazu wurden dann auch noch zwei Smartwatches vorgestellt von LG und von Motorola, so mehr oder weniger. Also alle großen Hersteller bringen jetzt Smartwatches mit Android drauf. Und das fließt dann auch wieder alles zusammen. Also wenn ich mal in ein paar Jahren vielleicht mal einen Herzinfarkt habe oder so, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass das Google irgendwie mitbekommt. Und
das wäre schon gut, wenn sie mal mitbekommen.
Ja, aber vielleicht nicht die. Ja. So. Und wenn es meine Krankenversicherung oder wenn ich meine Lebensversicherung abschließen will oder sowas, dann hoffe ich halt immer noch drauf, dass es nicht bei denen ankommt.
Ja,
wir haben auch gemeldet, dass zum Beispiel Ärzte jetzt total scharf auf Google Glass sind.
Ja.
Das ist das Schlimmste, was uns passieren kann als Patienten, glaube ich. Also so, das war halt so der Tenor bei der Google I.O., dass es wirklich in jedem Lebensbereich Google und Android gibt, dass es alles mehr zusammenwächst und wir noch mehr Daten rausschmeißen sollen.
Okay, und neues Android und neue Hardware wahrscheinlich, wenn dann erst im Herbst.
Ja, genau. Also neues Android auf alle Fälle. Hardware wissen wir noch nicht genau.
Okay.
Ja,
ja gut, dann würde ich sagen...
Darf ich noch... Ich habe so viel Werbung jetzt für Google gemacht.
Naja, für
ja, gut.
Die Themen.
Aber es gab noch eine Sache, das war eigentlich ein Nebenaspekt nur bei dieser Veranstaltung, die man, glaube ich, trotzdem erwähnen sollte. Es gab nämlich Proteste in dem Präsentationsraum. Also die Präsentation wurde auch dadurch unterbrochen. Einmal der erste Sprecher hat es noch geschafft, das irgendwie cool zu übergehen. Der andere kam da so ein bisschen aus dem Konzept heraus. Das Absurde dabei war, dass es gibt ja wirklich viele Gründe gegen Google zu demonstrieren und ein Problem mit Google zu haben. Bloß die erste Demonstrantin hat sich lautstark beklagt darüber, dass sie aus ihrer Wohnung jetzt wohl rausgeklagt wird von einem Google-Anwalt angeblich und die Mieten halt im Silicon Valley steigen. Also nicht unbedingt was halt einem als erstes einfällt im Zusammenhang mit Google. Und der zweite hat dann bemängelt, dass Google mittlerweile Killing Machines baut oder Killing Robots. Das war in Bezug auf diese Firma, die Google gekauft hat, die halt Militärroboter baut, Wobei man halt auch dazu sagen muss, das sind Transportroboter.
Noch, weil ja. Wer weiß, wie die bald ausgehen.
Also bislang ist da nicht die Rede davon, dass die da irgendwie ein MG raufklemmen wollen oder so. Und also es war schön, dass mal irgendwie es eine Gegenstimme auf dieser Veranstaltung gab, aber die Stimmen, die da waren, haben einem nicht unbedingt aus dem Herzen gesprochen.
Hat so ein bisschen an die Flitzer bei der WM
erinnert. Ja, war vielleicht so der Flitzer. Ja. Gut, ist ja auch eine Entwicklerkonferenz für Google, für Leute, die sich mit Android und Google auseinandersetzen. Ja. Ist klar, dass das eher die Fanboys und die Leute, die damit auch arbeiten, irgendwie anlockt.
Es gab weniger Applaus als bei Apple immer.
Wir haben aber noch ein Thema. Wir haben noch ein Thema, wo es auch ein bisschen kritischer zur Sache geht, wo es auch ein bisschen mehr Gegen gibt. Nämlich von Georg. Georg, du bist ja eigentlich unser Spezialist für Vorsichtkunde und hilfst unseren Lesern dabei, wenn die Probleme mit den Firmen gehen, aber diesmal bist du selber zum Vorsichtkunde-Kunde geworden.
Ja, ich habe den unfreiwilligen Selbstversuch gemacht, also so halb freiwillig. Ich bin ja einer von den Menschen, die kein PayPal-Konto haben, aus guten Gründen, eben weil ich Vorsichtkunde die Rubrik betreue und deshalb sehr viel Ärger mitbekommen habe, der sich rund um PayPal bewegt. Also versuche ich das, so gut es irgend geht, zu vermeiden. Manchmal landet man aber bei PayPal, obwohl man es gar nicht will. In meinem Fall war es so, dass ein eBay-Händler dort eben als Bezahlmöglichkeit die Option Abbuchung angeboten hat. Das finde ich immer total toll, weil dann habe ich die totale Kontrolle über das Geld. Im Zweifelsfall kann ich nämlich eine Abbuchung einfach innerhalb von 8 Wochen zurückholen, kostet mich kein Geld.
Also quasi eine Einzugsermächtigung?
Genau, ist im Prinzip eine einmalige Einzugsermächtigung. Das ist immer eine schöne Möglichkeit, sicher zu bezahlen. Mhm. Was ich leider erst im allerletzten Moment, wo ich wirklich dann auf Los jetzt gedrückt habe, bemerkt habe, ist Service by PayPal. Das heißt, es war eine sogenannte PayPal-Gastzahlung, die dann daraus geworden ist. Das heißt, nicht der Händler hat bei meinem Konto abgebucht, sondern PayPal. Wäre jetzt im Prinzip auch noch kein Problem, wenn bei der Transaktion alles gut geht. Aber wie es manchmal so ist, es geht halt nicht alles gut. Die liebe Firma DHL hat es total versemmelt. Sie hat nämlich das Paket gar nicht erst bei mir vorbeigebracht, sondern hat es einfach stumpf wieder zurückgeschickt, ohne überhaupt einen Zustellungsversuch zu machen. Im Prinzip auch kein Drama. Der Händler hat es ja mitbekommen, hat sich sofort bei mir gemeldet, hat gesagt, vollautomatisch wird das Geld zurücküberwiesen. Es kam auch gleich die nächste Mail von PayPal. Wir haben ihr Geld zurücküberwiesen, war am 17. des Monats. Dann habe ich ein bisschen gewartet und normalerweise ist es ja so, innerhalb der EU dauern Überweisungen 48 Stunden, Punkt. Nach 48 Stunden ist das Geld auf meinem Konto oder es ist nicht unterwegs, das kann man ganz klar sagen, das ist halt ein Gesetz. Es war aber nichts nach 48 Stunden auf meinem Konto, es war auch nach 5 Werktagen nichts auf meinem Konto. Dann habe ich halt mal versucht, bei PayPal nachzufragen, wie ist denn das, wo ist denn mein Geld jetzt eigentlich? Nur PayPal fragen ist gar nicht so einfach. Wenn man auf diese Mails antwortet, die sie einem immer schicken, dann kommt eine Mail zurück. Lieber Kunde, wir lesen diese Mails nicht. Wende dich gefälligst über deinen PayPal-Account an uns. Also klare Sache, ich soll auf die PayPal-Webseite, soll mich dort einloggen. Oder? Hallo PayPal, ich habe keinen PayPal-Account, kannst du knicken? Dann habe ich lange gesucht, habe eine Möglichkeit gefunden, tatsächlich mit PayPal in Kontakt zu treten. Das ist so diese beiden Universen, die sich gegenseitig schlucken. Egal, auf jeden Fall habe ich versucht, in Kontakt zu treten, habe auch tatsächlich eine Möglichkeit gefunden, wenn Sie sich nicht im Moment nicht einloggen können, können Sie hierüber dann tatsächlich Ihre Frage stellen. Habe ich gemacht. Was ich bekomme als Antwort, ist keine fallbezogene Antwort, sondern ich bekomme einen Abstract aus der FAQ. Und dann habe ich gesagt, okay Jungs, jetzt habe ich die Faxen dicke und habe das Geld einfach mal stumpf zurückbuchen lassen. Ist natürlich etwas, was PayPal überhaupt nicht gefällt. Wenn man ihnen ans Geld geht, dann reagieren sie relativ schnell. Darüber habe ich dann auch noch einen Kommentar geschrieben auf Heise Online und wahrscheinlich hat das auch dazu beigetragen, dass sie etwas schneller reagiert haben als sonst. Auf jeden Fall hat sich dann die Executive Escalation bei mir gemeldet. Das ist also die oberste PayPal, wir klären jetzt wirklich alles Abteilung. Und die hat versucht, ja bei mir ein Verständnis für den komplizierten Ablauf bei ihnen zu erzeugen. Das ist nur begrenzt gelungen, sage ich mal gleich vorweg. Und zwar hat die Dame versucht, mir zu erklären, dass PayPal ja in Vorleistung gegangen wäre für mich, weil das Geld, was sie abgebucht haben, sei ja noch gar nicht bei PayPal.
Und das heißt, weil du dein Geld quasi erst im hin, also weil die erst bei dir das Geld holen, aber davor sie schon dem Händler das geben,
sind sie in Vorleistung. An dem Punkt sind sie tatsächlich noch in Vorleistung, aber sie meinen jetzt tatsächlich auch nach dem 17., also an dem Datum, wo ich gesehen habe auf meinem Konto, dass das Geld weg ist, hätten sie das Geld noch gar nicht. Das seien so lange Laufzeiten, die dazwischen sind. Also am 24. hätten sie dann überhaupt erst die Rücküberweisung in Angriff nehmen können, sodass es dann am 25. auf meinem Konto gewesen wäre.
Haben aber vorher schon gesagt, dass sie
es,
also die Mail gesagt, zu schicken, das konnten sie durchaus schon vorher.
Am 17. haben sie gesagt, wir überweisen es zurück. Das war eindeutig gelogen, weil an diesem Tag haben sie es nicht zurückgewiesen.
Darf denn ein PayPal das rechtlich überhaupt behaupten, dass sie etwas überweisen, wenn sie es noch nicht getan haben?
Nein, das Problem ist ein bisschen, PayPal bewegt sich ja in so einem Grenzbereich zwischen Bank und Zahlungsdienstleister. Als Bank unterliegen sie allen Regeln einer Bank, also bitteschön innerhalb von 48 Stunden muss innerhalb der EU etwas überwiesen sein. Als Zahlungsdienstleister haben sie zum Teil andere Fristen, die sie einhalten können, dürfen, wollen. Und dann hat man natürlich das große Problem, dass man durch das Klicken auf Ja, ich will jetzt natürlich auch die PayPal-AGBs akzeptiert und da drinnen steht, PayPal kann nach eigenem Gusto unter beliebigen Umständen das Geld einfach mal so lange behalten, wie sie lustig sind. Das ist einer der Gründe, warum ich kein Konto habe bei PayPal, weil mir dieses... Ja, diese Verwaltung meines Geldes nach Gutsherrenart tierisch auf den Senkel geht. Und eben auch diese Sprachlosigkeit oder dieses Nichtsprech mit seinen Kunden, was ich ja jetzt auch wieder erlebt habe. Zu guter Letzt, also die Escalations-Dame hat versucht mir zu erklären, am 17. hätten sie es noch nicht überweisen können. Frühester Termin wäre der 24. und den haben sie jetzt auch ausgeführt. Und wenn ich das nicht glaube, dann möge ich doch zu meiner Bank gehen. Nur habe ich ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Bank, bin also zu meiner Bank gegangen, habe mir das nochmal erklären lassen und meine Bank hat mir erklärt, dass PayPal das Geld tatsächlich am 12. bekommen hat. Also sie hätten es am 17. sehr bequem zurücküberweisen können. Warum die Dame versucht hat, mir was anderes zu erklären, erschließt sich mir nicht richtig, vor allem wie sie auf die Idee kommt, dass mir das nicht auffällt, das erschließt sich mir noch weniger. Was mich dann endgültig auf die Palme gebracht hat, ist der letzte Punkt. Einen Tag später, als ich das Geld auch schon wieder zurücküberwiesen hatte, meldet sich bei mir PayPal mit einem Formular, beziehungsweise mit einer netten E-Mail. Sie haben eine Rückbuchung veranlasst. Das kann gute Gründe haben, dass man sowas macht. Diese guten Gründe würden wir jetzt echt total gerne wissen. Aber bitte antworten Sie nicht auf diese Mail, sondern klicken Sie auf diesen Link. Und dann klicke ich auf diesen Link und lande auf einer Webseite.
Wo du dich einloggen sollst.
Dort eröffne ich ein PayPal-Konto. Ich meine, hallo Erde an Raumschiff, geht's noch? Ich habe ein Problem, dass ich PayPal melden will und ich soll dafür ein PayPal-Konto eröffnen. Für wie blöd halten die mich eigentlich?
Ja, aber also eigentlich kann dir das doch jetzt alles Schnuppe sein, oder? Du hast doch kein Geld.
Klar, also es kann mir jetzt komplett Schnuppe sein, wobei das sicherlich nicht für jeden gilt. Also man muss da ein bisschen aufpassen. PayPal ist total schnell darin, das kenne ich aus anderen Fällen, aus der Rubrik Vorsicht Kunde, den Kunden dann die Rücklastschriftgebühr in Rechnung zu stellen. Und die sind da relativ, ich sag mal, vehement in der Durchsetzung dieser Forderung. Man muss also schon einen wirklich guten Grund dafür haben und muss auch vorher alles getan haben, was man im normalen Geschäftsleben tun würde, um so eine Rücklastschrift zu veranlassen, weil man sonst tatsächlich auf den Gebühren sitzen bleibt. Und ganz klar, wenn ich die Rücklastschrift zu Recht veranlasst habe, dann muss ich die Gebühr auch nicht zahlen. Da gibt es auch gar keine Diskussion und ich, gut, mir haben sie jetzt gesagt, sie werden das nicht berechnen. Ich gehe mal davon aus, sie haben mitgekriegt, das ist ein CT-Redakteur, da lassen wir das mal lieber. Bei allen anderen würde ich dazu raten, diese Gebühren nicht zu bezahlen.
Du hast aber einen weiteren großen Vorteil. Du hast kein PayPal-Konto.
Genau.
Hast du nämlich ein PayPal-Konto, dann hat PayPal auch Zugriff auf dein Geld wiederum direkt und nutzt den auch.
Ja.
Das haben wir ja oft genug gehabt, dass einfach gezahltes Geld wieder zurückgeholt wird oder sich bedient wird, wenn PayPal der Meinung ist, man schuldet ihnen Geld. Ne?
Das macht auch nicht nur PayPal. Also ich habe ähnliche Erlebnisse mit Amazon. Vor allem als Verkäufer.
Ja.
Hat man da oft große Probleme, irgendwie an sein Geld zu kommen oder irgendwelche Rechte gegenüber von einem Verkäufer durchzusetzen. Also ein Käufer kann im Prinzip, wenn er ein Gerät von dir hat oder also ein Produkt gekauft hat und da was bemängelt, dann kriegt der hundertprozentig sein Geld von Amazon. Und im Gegensatz dazu, du als Verkäufer kriegst entweder totalen Schrott zurück oder es kann halt auch wirklich sein, dass der es einfach nicht losschickt. Und du hast nichts in der Hand, außer wirklich zum Anwalt zu gehen.
Das heißt, dann ist doch die beste Lösung bei Amazon Käufer sein und bei PayPal Verkäufer.
Als Verkäufer ist man in der gleichen Rolle.
Genau.
Das ist auch egal, welchen Zahlungsdienstleister oder welche Plattform man nimmt. Das ist auch auf den anderen Plattformen, mein Paket und so weiter, genau das Gleiche. Diese Plattformbetreiber nutzen ihre Macht einfach aus. Und es ist ausgesprochen ärgerlich, dass wir da schon so eine Art Oligopol haben.
Ja. Also im Endeffekt geht es ja auch eigentlich immer darum, egal von welcher Seite man kommt, Verkäufer oder Käufer, dass dieses Unternehmen dazwischen, was das Geld verwaltet, an sein Geld kommt. Und je nachdem, wie es halt gerade irgendwie besser ist, legt es dann so aus. Also
die Bank gewinnt immer.
Ja. Das ist alte Roulette. Die Bank immer, ja. Also von den langen Laufzeiten und so. Man muss sich halt auch mal bewusst sein, womit die Geld verdienen, ist damit, dass das Geld bei ihnen liegt. Dann verdienen sie Geld. Und umso länger, umso besser.
Ja. Ja, und die Gebühren, die ja auch nicht gerade gering sind. Ja, also gut, sowohl bei Amazon als auch bei PayPal ist es kein Vergnügen, Verkäufer zu sein. Nee.
Ja gut, ich würde sagen, dann sollte man vielleicht nochmal als Tipp sehr gut überlegen, ob man das mit PayPal machen will, wenn man da den Kundenservice hört.
Ist ja nicht so, dass man eine Wahl hätte. Ja.
Gut, alles zu nachlesen gibt's auf Heise Online, auch was die ganze Google I.O. Gibt und bestimmt
auch. Wir haben auch viele Videos und so noch von der Konferenz, also man muss sich nicht das ganze Ding am Stück angucken. Ist alles gestückelt in Themen und Bilderstrecken und so weiter. Und man kann sich hier dieses Image bei Google runterladen, auch was fürs Wochenende.
Genau, und den Urlaubsschwerpunkt gibt es in der CT und viele andere spannende Themen. Nächste Woche reden wir auch nochmal über die CT und dann suchen wir uns noch ein paar andere Themen, die mindestens genauso interessant sind. Ja. Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche und würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Ja,
macht's gut.
Tschüss.
CT Uplink.